Alles, was jetzt gesagt wird, ist auch auf Band. Das heißt, könnte ich dich später blackmailen.
Oder stehst du,
Ja,
weißt du,
eben.
mal nachher über TGI und mehr und die Ins und Outs reden, ne?
Na klar, na klar. Wir haben heute, also bei uns in der Mitte für euch Zuhörer, die Patricia Albrecht von Solana Superteam, von der Solana Foundation in Deutschland. Du bist eine Startup-Expertin und bist seit geraumer Zeit jetzt auch im Kryptobereich aktiv geworden, hilfst da den Startups, die im Solana-Ökosystem was angehen wollen, was bauen wollen in Deutschland. Und ja, schön, dass du da bist, Patricia.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung, Alex und Lukas.
Hallo
Freut mich
Patricia.
sehr.
Ja, vielleicht stellst du dich selbst nochmal vor. Ich habe es ja ganz kurz probiert, aber vielleicht stellst du dich auch nochmal vor. Ja, was machst du bei Solana und wer bist du eigentlich?
Genau, sehr gern. Du hast es eigentlich schon sehr, sehr gut zusammengefasst. Also ich bin Patricia, ich wohne und arbeite in Berlin und ich leite das deutsche Solana Superteam. Und was sind Superteams? Bei Solana ist es so, die Communities werden in Superteams zusammengefasst. Das heißt, ich arbeite mit Gründern, mit Entwicklern, mit Investoren und allen, die im Solana-Ökosystem aktiv sind, also auch zunehmend mit Institutionen, und helfe denen, ihre Projekte möglichst erfolgreich zu machen. Und nur kurz, Superteams gibt es in fast 20 Ländern. Also das ist eine sehr professionelle und strukturierte Art und Weise, wie Solana da rangeht. Und diese Leitung mache ich seit einem Jahr. Davor war ich bei Polkadot, eine Chain, die ihr vielleicht auch kennt, auf einer Parachain namens Frequency. Und meine Karriere habe ich eigentlich angefangen vor über einem Jahrzehnt in Genf, und zwar bei der UNO, und habe dort für die UNO Startup-Ökosysteme aufgebaut in Entwicklungsländern und war da in Bangladesch, Kenia, Uganda und Ruanda und habe damals nichts mit Krypto zu tun gehabt, aber habe schon einige Startup-Gründer gesehen, die Krypto benutzt haben. Und zwar nicht, weil sie die Ideologie so toll fanden oder weil sie so Maxis waren, sondern einfach, weil das Sinn gemacht hat, um das als Zahlungsmittel zu benutzen, weil sie nicht
Weil da viele Leute kein Bankkonto haben
Genau,
auch, oder?
genau,
Ja.
genau.
Aber das war vor über 10 Jahren schon.
Ja, so war es. Vor
Okay,
2012
krass. Ja.
habe ich angefangen. Genau.
Ja, da kommen wir gleich noch ein bisschen dazu. Wir haben ja bei uns im Podcast immer so diese erste Frage an unsere Gäste: Was ist deine Bitcoin-Geschichte, deine Krypto-Geschichte? Wie bist du eigentlich zu dem Ganzen gekommen? Jetzt haben wir gerade gehört, du hast vor über 10 Jahren bei der UNO schon von Krypto gehört, weil das die Leute in Entwicklungsländern verwendet haben für ihre Produkte. War das das allererste Mal, dass du von Krypto gehört hast, oder war das noch früher? Beziehungsweise wie bist du dann selber so weit gekommen, dass du gesagt hast, du gehst diesen Hasenbauch runter und befasst dich damit?
Willkommen beim vielseitigsten Krypto-Podcast Europas. Mit zusammen über 18 Jahren Erfahrung führen dich Alexander Kirchmeier und Lukas Leis durch die spannendsten Themen der Kryptowelt. Hier sind die Kryptologen.
Ja, also mein erstes Krypto habe ich 2017 gekauft. Da war ich auch noch in Genf. Und das habe ich einfach in so einem sehr, in einer dunklen Forumsecke im Internet gefunden, ja, wo ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ob es Reddit war oder ein anderes Forum, wo es um Investmentmöglichkeiten gab. Und da hat jemand von Ethereum erzählt. Und dann habe ich mich ein bisschen informiert und habe einfach mal über Coinbase gekauft. Und ich weiß noch, das klingt jetzt einfach, aber der Prozess hat mehrere Wochen gedauert. Ich war eine Deutsche, die in der Schweiz wohnt, mit einer Schweizer Nummer, aber einem deutschen Pass. Und das hat Coinbase alles nicht gefallen. Verifizierung hat
Okay.
wahnsinnig lang gedauert. Aber irgendwie ging es dann. Und da habe ich zum ersten Mal investiert, ohne viel darüber zu wissen oder auch wahnsinnig gut informiert zu sein. Und hatte dann aber wahnsinnig Glück, dass ich da den ersten Bullrun mitgeritten habe und wirklich solide Profite hatte, die ich dann nehmen konnte, um ein MBA zu bezahlen an einer recht teuren Uni.
In
Das
Oxford.
war Oxford.
Oxford
Genau,
MBA. Das heißt, du
genau,
hast
genau.
dein Ethereum-Geld gleich ausgegeben.
So war es, genau. Damals, ich glaube, ich bin eingestiegen, da war es ungefähr bei 70 oder 80 Dollar.
Krass.
Und dann kannst du jetzt nicht genau sagen, hat es sich vielleicht verdreifacht oder vervierfacht. Das war für mich der Wahnsinn. Kannte man ja damals überhaupt nichts, wenn man es verglichen hat mit Aktien oder so. Und genau, war dann in einer ganz guten Position, weil ich einfach diese Studiengebühren bezahlen konnte. Und seit da fand ich natürlich, dachte ich mir, ja, muss irgendwas dabei sein. Und bin dann immer tiefer in die Materie gekommen.
Wenn du
Sehr cool.
diese Ethereum behalten hättest,
Ja,
dann
hey.
hättest du dir das Studium fast sparen können.
Ja,
Nein,
das
blöd
ist
gesagt.
sicher, ja. Dann wäre ich vielleicht schon auf der Südseeinsel. Ja, gut, hätte, wenn, aber ja, ich bin froh, dass ich jetzt im Space geblieben bin. Seit 2 Jahren arbeite ich auch, bin auch beruflich eben tätig und ja, bin gespannt, was noch alles passieren
Aber
wird.
ich schätze dich ja auch so ein, du bist jemand, der gern arbeitet, so wie ich dich kenne. Das ist vielleicht
Glaubst
ganz
du?
interessant für die Zuseher. Wir kennen uns ja von vor vielen Jahren. Also wir haben ja früher mal beide so fast-moving Consumer Goods produziert. Also wir haben beide Startups gebaut, die Snackprodukte. Am Anfang haben wir beide Snackprodukte gemacht mit unseren ersten Startups, sowohl die Patricia als auch ich. Und
Ich sage
sagst
absolut,
du?
und es ist sehr witzig, dass wir uns jetzt hier wiedersehen.
Ich habe jetzt Hunger.
Und ich war da ein bisschen voraus damals. Ich habe das Produkt ja, glaube ich, 2 Jahre schon gehabt, wie du das begonnen hast zu machen. Und ich habe damals ein bisschen als Mentor dich begleitet, ein bisschen
So war
Tipps
es, ja.
gegeben in der Hinsicht mit Verpackung und so. Also ganz, ganz lustig. Und jetzt haben wir uns in Krypto wieder getroffen, weil Krypto verbindet die Menschen und bringt, also das ist ja die Zukunft. Wir sind beide schon da und hoffentlich auch noch bald ganz, ganz viele andere Leute. Ja. Lukas, Entschuldigung, jetzt habe ich so viel getratscht mit der Patricia. Das ist halt, wir kennen uns halt schon.
Das passt doch gut. Also, was war denn Patricias Fast Moving Consumer Goods, das sie mir angeboten hat?
Also, ich habe angefangen mit Oliven. Das war ein
Oh.
gesunder Snack. Und zwar Oliven aus Griechenland.
Ich liebe das.
Und die sind dann, ja. Ich habe aber danach eine Zeit lang fast PTSD gehabt und keine Oliven gegessen
Oh.
erstmal. Und dann, ja, das waren intensive Startup-Zeiten. Und dann haben wir aber gemerkt, das funktioniert nicht sehr gut für den E-Commerce, aus diversen Gründen, die Alex wahrscheinlich alle sehr gut kennt. Und sind gepivotet zu CBD-Gummies,
Cool.
die dann aber ganz gut funktioniert haben. Ja.
Sehr spannend, ja.
Ja, und dann wollen wir jetzt aber Richtung Krypto gehen, glaube ich. Weil jetzt haben wir so die
Sweet.
Vorstellung ein bisschen. Jetzt wissen wir, Startups sind natürlich eine große Sache und ich glaube, die Patricia ist da im Solana Superteam sehr gut aufgehoben in dieser Startup-Szene, weil halt das Solana Superteam ja auch die Startups unterstützt im Solana-Ökosystem. Und ja, für die, die es nicht wissen, was genau ist Solana? Warum wurde es erfunden? Was kann Solana? Was ist, ja, erklär es uns einfach.
Ja, sehr, sehr gerne. Also, Solana ist eine Blockchain und nicht irgendeine. Solana ist eine extrem leistungsfähige Blockchain. Die hat 2020 das Mainnet erreicht oder wurde auf dem Mainnet gelauncht und wurde von 2 Ingenieuren in den USA gegründet. Und die hatten schon von Anfang an diesen Hochleistungs-High-Performance-Aspekt im Kopf, als sie so die Architektur von Solana entworfen haben. Die meisten von euren Hörern kennen wahrscheinlich Ethereum, das ja so als Layer 1 aufgesetzt ist. Und dann gibt es sehr, sehr viele Layer 2s, die es eben obendrauf gibt, um einige vielleicht Probleme von Ethereum, was die Geschwindigkeit angeht oder auch was den Preis angeht, dem entgegenzuwirken. Und das gibt es alles nicht bei Solana. Solana ist eine Layer 1, ein komplettes Ökosystem, in dem alles integriert ist. Viele haben vielleicht schon ein bisschen was von Solana gehört, dass es schnell und billig ist. Und das sind auch die 2 Haupt, sage ich mal, Gründe, die es von anderen Chains absetzt. Solana ist wahnsinnig schnell. Es kann 65.000 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten, also 65.000 TPS, was der Wahnsinn ist. Bei Ethereum ist es ungefähr 20 bis 30. Und nicht 20 bis 30.000, sondern 20 bis 30 im Vergleich. Und das alles für einen Bruchteil eines Cents. Ja? Das heißt, es ist wirklich eine Hochleistungs-Blockchain, die auf vielen Ebenen eben sehr, sehr leistungsfähig ist. Und so viel zur
Muss
Technik.
ich kurz reingrätschen?
Ja,
Du
klar.
sagst, es gibt keine L2s auf Solana. Das stimmt ja nicht. Es gibt doch, ich habe gerade das ganz schnell gegoogelt, weil ich wusste, dass es das gibt. Jetzt habe ich eine Website gefunden, die Top Layer 2 Lösungen auf Solana zeigt und die listet jetzt 9 Stück auf zum Beispiel. Also es gibt ja auch
Wirklich?
auf Solana mittlerweile Layer
Sag mal,
2
welche Layer
Lösungen.
2s hast du da drauf?
Mal Layer 2.
Jito oder Jito zum Beispiel.
Also das sind Protokolle, die auf Solana laufen. Ich weiß nicht, ob vielleicht Layer 2 jetzt der falsche Begriff dafür ist, aber das sind keine eigenen Blockchains.
Mantis. Es gibt auch eine, die Sonic heißt. Es gibt Solayer.
Solayer. Mhm.
Also Solayer ist mir selber auch bekannt. Das ist erstens, das hat ja dieses Restaking, aber das hat anscheinend auch einen L2 auf Solana.
Also ich glaube, das ist ein falscher Begriff, der einfach hier verwendet wird. Das sind in meiner Meinung nach, oder so wie die Terminologie, die ich verwenden würde, sind Protokolle. Das sind keine extra Chains mit extra Token und so weiter.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt hier. Weil,
aber schaue ich mir gerne an.
Ich sehe es auch gerade hier, das ist nicht so der Fall. Also du brauchst ja bei Solana nicht wirklich Layer 2. Layer 2 machst du auch primär deswegen, weil sowas wie Bitcoin oder Ethereum primär.
Es gibt auch andere Gründe.
Genau, aber das ist nicht so performant. Also das Ding ist, ja, es gibt schon Gründe, so wie State-Channels oder Payment-Channels zu machen und sowas in die Richtung auf Solana. Mhm.
Nein, ich weiß, dass ja zum Beispiel Layer 2 auf Solana deshalb gebaut wurden, damit man zum Beispiel ein EVM-L2 auf Solana hat, wo man dann quasi in Ethereum-Apps mit dem gleichen Ethereum-Code auf Solana laufen lassen kann, beispielsweise. Okay, jetzt haben wir viel über die Performance gesprochen von Solana, das ist so der Haupt-USP dieser Chain. Was hat man da für einen Abtausch dafür? Ja, was sind da die Trade-offs, wie man sagt? Mhm. Weil wir kennen ja alle dieses Blockchain-Dilemma. Also wenn die Performance gut ist, dann haben wir ja meistens weniger Dezentralisierung.
Ja, ich weiß auch, worauf du wahrscheinlich anspielst. Und zwar, das ist eine der Schwächen von Solana. Die ist eine sehr junge Blockchain, knapp halb so alt wie jetzt zum Beispiel Ethereum. Und in den Kinderschuhen gab es die Downtimes, von denen vielleicht einige gelesen haben. Das heißt, die Chain war für einige Stunden down. Die letzte war im Februar 2024, letzten Jahres. Also wir hatten jetzt über eineinhalb Jahre, fast zwei Jahre ohne Downtime. Toi, toi, toi.
Yay.
Genau, absolut. Und genau, ich bin kein Ingenieur, also ich bin kein Developer. Aber es ist einfach eine Sache, die wahrscheinlich bei jungen, hochleistungsfähigen Technologien ab und zu passieren.
Ich glaube, es ist auch der Faktor hier, wie du gesagt hast, bei Solana, das ist ja sehr, sehr günstig. Und da ist auch ein Thema dabei. Also für den Nutzer ist es sehr, sehr günstig. Auf der anderen Seite stehen die Validatoren. Und die Validatoren müssen ja für ihre Leistungen auch irgendwie bezahlt werden, damit man ein dezentrales System haben kann. Und da ist ein bisschen auch die Frage sehr, sehr spannend. Ich habe jetzt hier gelesen, 1414 Validatoren gibt es. Und eine Vorbereitung habe ich auch wahrgenommen, einige Leute sagen so, dass die verdienen gar nicht so viel, aber die machen das teilweise aus Motivation, weil Solana gut zu finden und sowas.
Ja, also wir haben verschiedene Leute in der Community, die auch Validatoren betreiben. Das läuft normalerweise so, dass die Solana Foundation dir einen Stake zur Verfügung stellt, der genauso hoch ist, also ein Stake an Sol, der genauso hoch ist, dass du den Validator betreiben kannst, ohne Verluste zu machen. Und alle zusätzlichen Sols, die darüber hinwegkommen, die muss der Betreiber selbst organisieren oder selbst ein Business Development machen.
Bei Solana bekommst du auch eine recht hohe Rendite. Also da gibt es ja diese 7-8% jährliche Rendite, wenn du Staker bist. Das ist einerseits gut, weil man halt relativ viel damit verdient, aber das ist auf der anderen Seite wieder ein Trade-off, weil das ist eine Form von Inflation. Du hast halt neue Token-Generierung dabei. Mhm. Das heißt, der Supply, die Menge von Kryptowährungen erhöht sich. Das heißt, das könnte vom Preis nach unten drücken. So zum Beispiel.
Ja, ist großteils durch Inflation bezahlt, diese Staking-Rewards. Ja. Weil die Chain ist ja billig, das heißt, die Gebühren sind gar nicht so hoch. Man bezahlt halt relativ viel dieser Staking-Rewards von der Inflation. Ja, das heißt, man muss Solana fast staken, also wenn man Sol-Halter ist und das nicht staked, dann wird man permanent verwässert. Ja. Wenn man das staked, dann bekommt man diese neuen Anteile ja auch. Das heißt, man schützt sich vor dieser Verwässerung. Also an alle, die gerade zuhören, Solana unbedingt staken, nicht einfach nur in der Wallet liegen lassen. Gut, dann sagen wir mal so, Solana wird ja immer ein bisschen so, oder wurde, ich meine, ich mag diesen Begriff nicht so gern, aber es wurde immer wieder so als Ethereum-Killer bezeichnet. Ist das in deinen Augen realistisch, dass man Ethereum wirklich entthronen könnte?
Also Solana momentan räumt wirklich auf sehr, sehr vielen Ebenen komplett ab. Und es gibt viele Metriken, die man sich anschauen kann, wenn es um den Erfolg von der Chain geht. Und wir haben einige davon, wo Solana die absolute Nummer 1 ist, mit Riesenabstand, ja. Eine davon sind zum Beispiel, oder ist das Entwicklerwachstum. Das heißt, wie viele neue Developer kommen auf eine Chain? Und ich habe mir sogar die Zahlen rausgesucht. Wir hatten im letzten Jahr fast 8.000 neue Developer auf Solana und Ethereum im Vergleich hatte 6.000. Was schon auch ein großes Zeichen ist, dass sich die Developer, die ja dann dafür sorgen, neue Apps zu kreieren, die dann wieder User anziehen, was die allgemeine Gesundheit einer Chain ausmacht, wenn die sich für zum Beispiel Solana entscheiden, ist das schon ein wirklich tolles Zeichen für die Gesundheit oder für die Zukunft von der Chain. App Revenue war eine Metrik, die gerade erst rauskam. In 2025 hat Solana 1,25 Milliarden US-Dollar an Blockchain-Umsatz gemacht.
Oh, nice.
Ethereum im Vergleich 523. Ja, genau. Das heißt, es ist ein fast Dreifaches an Umsatz. Und Revenue kommt ja auch aus der Startup-Welt, ist natürlich auch eine Key-Metric, die man sich anschaut, um zu schauen, wie geht es eine Chain und einem Ecosystem. Und dann habe ich noch eine dritte Metrik, die euch wahrscheinlich sehr geläufig ist, und zwar sind das die aktiven Wallets, ja, so als Proxy für Nutzer oder für User auf Solana. Im März diesen Jahres hatten wir mehr als 2,2 Millionen Daily Active Wallets. Und um es vielleicht auch mal mit Solana in der Vergangenheit zu vergleichen, ist es eine Steigerung von 60% im Vergleich zum Jahr davor. Das heißt, ja, Solana ist Challenger und natürlich sind wir noch nicht da, wo Ethereum jetzt gerade ist. Gerade auch in Bereichen wie Real World Assets und so weiter. Aber das Momentum ist wahnsinnig stark und ich bin da schon sehr, sehr bullish auf die Zukunft.
Ich habe jetzt auch was Interessantes gesehen auf der Webseite. Der Median Fee per Transaction, also wie viel zahlt man für eine Transaktion, ist 0,00064. Also wirklich extrem günstig, extrem performant, also extrem hohe Anzahl an Transaktionen. Gleichzeitig sehr günstig. Und das ist schon ganz, ganz, ganz cool, wie die das sagen. Sie sagen, das ist der Web3-Infrastruktur für jeden, für jedermann. Jeder kann es sich leisten. Und man sieht, dass es Erfolg hat. Ich bin da schon ein bisschen beeindruckt, weil es ist schon schwer zwischen, also neben, meine ich eher, Bitcoin und Ethereum und vor allem Ethereum mit den ganzen Layer 2s, die sich da oben drauf gebildet haben, noch ein eigenes Ökosystem dazu zu schaffen mit Solana. Das ist schon respektabel.
Ob die Layer 2s nicht fast ein Nachteil sind oder ja, die sind halt auch fraktionierend. Wir alle wissen das, dann hat jeder so seinen Lieblings-L2 und bei Solana ist halt die ganze Community dann auf einer Chain vereint. Das ist natürlich ein Vorteil in der Hinsicht, ja. Die Frage ist jetzt nochmal zurück, also ist Solana da wirklich interessiert, so ein Ethereum-Killer zu sein? Oder hat man schon ein bisschen umgeschwenkt, glaube ich, was die meisten Chains machen, dass man so an diese Multi-Chain-Zukunft glaubt, was auch ich persönlich tue. Ich glaube, wir sehen nicht so diese Winner-Takes-It-All-Situation. Ich glaube, es ist einfach so, dass Blockchains in ihrer Natur so divers sein können, dass man Blockchains für gewisse Anwendungsfälle baut, die halt optimiert sind genau für diesen Anwendungsfall, dass es wahrscheinlich sinnvoll ist, dass man mehrere Chains hat. Ich glaube, es gibt einen Wildwuchs momentan, also es gibt mittlerweile zu viele L1, zu viele L2 vermutlich. Einige werden wieder verschwinden. Aber was kannst du da in dieser Hinsicht sagen? Also was macht Solana da, um in diesem Multi-Chain-Universum da sich anzuschließen?
Genau, ich kann dir nur meine Meinung dazu sagen oder meine Perspektive. Und ich glaube genauso auch eher an eine Multi-Chain-Zukunft. Ich glaube nicht, dass eine Blockchain eine andere komplett ausräumen muss.
Und bevor wir weitermachen, möchte ich kurz den Sponsor dieser Folge erwähnen, nämlich Bybit, unser Partner Bybit. Wenn ihr noch nicht dabei seid, dann meldet euch unbedingt an auf bybit.eu. Das ist die neue Plattform für uns Europäer, auf der ihr mit die Kryptologen, wenn ihr euch über unseren Link anmeldet, $20 zusätzlichen Airdrop direkt von Bybit sichern könnt. Also einfach anmelden und ihr bekommt einen Zusatzbonus, wenn ihr über die Kryptologen kommt. Ganz wichtig, es gibt auch die Bybit Debitkarte, die könnt ihr überall verwenden, wo ihr eure täglichen Ausgaben tätigt. Und mit dieser Debitkarte bekommt ihr noch bis zum 3. Oktober 20% Cashback. Das heißt, ihr bekommt, wenn ihr etwas kauft, für 100 Euro 20 Euro zurück. Und das geht alles nur noch bis zum 3. Oktober. Also wenn ihr noch eine Anschaffung plant in der nächsten Woche, dann holt euch unbedingt die Karte. Das Ganze dauert nur wenige Minuten und ihr könnt Cashback von Bybit einstreichen. Und damit geht es auch schon wieder weiter mit der Folge. Viel Spaß. Wie denkt man bei der Solana Foundation über diese Sache? Vergleich Ethereum Killer versus Multichain Zukunft, wo man sich integriert mit Ethereum und mit Sonic und mit anderen Chains?
Also an und für sich, wenn der Kuchen größer wird, wird der größer für alle. Ja, so wie auf Englisch sagt man, a rising tide lifts all boats. Und das ist meine Meinung, das ist wahrscheinlich auch die Meinung der Solana Foundation. Das heißt, ich glaube nicht, dass die Aspiration ist, ein Ethereum-Killer zu sein, sondern die Aspiration ist einfach, uns auf uns zu konzentrieren, eine möglichst starke Blockchain auszubauen mit einem wirklich vibranten Ökosystem, was Solana ganz besonders macht. Und ich komme ja auch von einer anderen Blockchain davor. Ich war ja bei Polkadot, die ja auch mit diesen Parachains
Denen geht es ja nicht so gut, habe ich gehört.
Geht es nicht so gut? Nein, ich habe die Entscheidung nicht bereut, zu Solana gegangen zu sein. Und was natürlich bei Solana toll ist, ist einfach ein Ökosystem zu haben, in dem eine Community zusammenarbeitet. Und ich denke auch, deswegen wird die Zukunft wirklich gut aussehen für Solana und hoffentlich auch für andere Chains.
Was mich bei Solana extrem beeindruckt hat, war damals, dass man dieses FTX-Desaster tatsächlich so überlebt hat. Also das war schon sehr knapp damals, glaube ich.
Ja, absolut. Und ich glaube, also meiner Meinung nach gibt es einen einzigen Grund, warum Solana so wie ein Phönix aus der Asche emporgekommen ist. Und das war die Community. Ja, das war die super starke Community. Ja, danke, ich habe die Überleitung aufgegriffen, weil ohne die Community und ohne so starke Anhänger und Allies und Leute, die an Solana glauben und weiterentwickeln und weiter coole Projekte und Startups und Business bauen, wäre das nichts mehr geworden. Und das ist nämlich auch wichtig, weil das ist ja das eigentlich das Essentielle, was ich mit meiner Arbeit mache. Wir sind die deutsche Solana Community und pushen sehr, sehr hart, um zum Beispiel die Gründer, mit denen wir zusammenarbeiten, auf Solana, um denen alles in die Hand zu geben, was wir können, um die eben möglichst erfolgreich zu machen.
Ja, der Solana wird genutzt für so viele Anwendungsbereiche, von DeFi, von NFT, Creator-Ökonomien, zu Gaming, zu Social, zu Real-World Asset Tokenization, Governance, DAOs, Mobile-Apps, künstliche Intelligenz, alles Mögliche ist dabei natürlich. Das ist und alles davon super performant, super günstig. Also das klingt sehr spannend. Kannst du uns da mehr davon erzählen, was ihr da in eurem Umfeld macht?
Ja, absolut. Absolut. Wir können zum Beispiel Real World Assets mal rausnehmen. Ja, tokenisierte Real World Assets, was ja gerade auch ein Riesentrend ist, nicht nur bei Solana. Wir sehen hier natürlich, dass ganz klar Ethereum auch dominiert. Wenn ihr das mal nachliest, seht ihr, dass Ethereum 55% aller tokenisierten Real-World-Assets hat. Solana ist der Challenger, aber Solanas Wachstumsraten sind dreimal so schnell, nicht nur wie die von Ethereum, sondern wie die des gesamten RWA-Marktes. Und das ist natürlich einmal ein starkes Zeichen, was zum einen getrieben wird von Institutionen, aber auch von den vielen Longtail-Investments und Startups, mit denen ich eben zusammenarbeite. Bei Institutionen, das managt ein sehr kompetenter Kollege von mir in der Foundation, da habt ihr vielleicht gehört, dass BlackRock ihren Biddle Fund auf Solana ausgeweitet hat am Beginn des Jahres. Ich glaube, sie hatten 1,7 Milliarden Assets, AUM Assets under Management, was natürlich ein Riesenschritt ist und auch ein Riesenzeichen ist, wie große Institutionen Vertrauen schenken. Wir haben R3, R3, die jetzt einen großen Deal haben mit der Solana Foundation, die zum Beispiel die Bank of America oder HSBC auf Solana bringen. Aber der Teil, an dem ich arbeite und wo ich euch mehr dazu erzählen kann, sind natürlich die innovativen Startups. Ja? Und zum Beispiel im RWA.
Jetzt muss ich kurz einhaken, weil du sagst RWA. Du sagst, das ist Solana ist der Challenger, Solana hat ein starkes Wachstum. Wovon genau sprechen wir da jetzt? Sprechen wir von Utility-Tokens von Projekten, die im Bereich RWA, also die Tokenisierung von Vermögenswerten aus der TradFi-Welt, also aus der traditionellen Finanzwelt, könnte man sagen, sind das Projekte, die hier arbeiten in dieser Hinsicht und die einen eigenen Utility-Token haben? Oder sprechen wir wirklich über die tokenisierten Assets. Also sprechen wir über eine Immobilie, die tokenisiert ist, über tokenisiertes Gold oder worum geht es denn da jetzt eigentlich, wenn wir davon sprechen?
Also die Beispiele, die ich gerade genannt habe von den Institutionen, die spielen auf das Erstere an. Ja, das sind wirklich das sind Asset Manager, das sind Finanzinstrumente, die dann on-chain gebracht werden. Aber Real-World Assets sind natürlich nicht nur das, sondern es geht auch viel darum, wirklich Assets aus der echten Welt, ja, wie der Name sagt, on-chain zu bringen, was ja auch die Internet Capital Market These ist, die wir gerade überall sehen. Und die Innovation auf Startup-Seite hier geht eben auch ganz viel in diese Richtung. Zum Beispiel haben wir ein Startup in London, das heißt MetaWealth, das tokenisiert Real Estate. Ja, das heißt zum Beispiel hat mein Äquivalent, das Superteam in London, hat einen Coworking-Space, dass sie das mit MetaWealth tokenisiert haben. Da gibt es dann NFTs, die den Mitgliedern Zugang erlauben. Und so ist jeder ein kleiner Mitbesitzer dieses Coworking-Spaces. Es gibt ein anderes Startup, das heißt Baxus. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört hattet. Baxus,
ja. Baxus ist ja für Pax Gold bekannt. Das waren ja neben Tether die ersten, Baxus, die Gold tok. Nicht Baxus, sondern?
Baxus mit B am Anfang.
Okay, nein, das habe ich noch nie gehört.
Ja, genau. Baxus tokenisiert Alkohol, also Rare Spirits Machine. Das heißt Whisky, Champagner für Sammler und so weiter. Und das sind halt Märkte, die traditionell ziemlich abgeschlossen waren, wo nicht jeder Zugang hatte, die sehr exklusiv waren. Und solche Startup-Lösungen machen dann zum Beispiel diesen Rare Spirits-Markt zugänglich zu mehr Leuten. Und schaut ihn euch gerne mal an, das ist eine coole Sache. Ihr habt gerade auch 5 Millionen dafür geraced von Multicoin aus den USA und werden hoffentlich bald mehr hören von Baxus mit B.
Aber ich glaube, die Frage mit dem, also was da genau gemeint ist bei diesem Kapital oder bei diesem Wachstum, die hast du mir jetzt nicht ganz beantwortet, aber wahrscheinlich weißt du das auch nicht. Wir haben ja tokenisierte Werte und diese Protokolle. Und ich sehe halt nach wie vor, wenn man zum Beispiel auf CoinGecko geht, man sieht ja, dass die Protokolle da den Großteil der Marktkapitalisierung ausmachen und die tokenisierten Assets in Wahrheit noch relativ klein sind, beziehungsweise ich glaube ja, dass die teilweise nicht getrackt sind auf CoinGecko und auf solchen Plattformen, weil die einfach unter dem Radar tokenisiert sind, irgendwo lokal in irgendwelchen Regionen. Ich weiß von ganz vielen Projekten in dieser Hinsicht jetzt auch aus dem Dachraum, die wahrscheinlich einfach bei CoinGecko gar nicht aufscheinen, weil die halt zu regional, zu klein sind, weil man die nur mit, ja, wir wissen in Europa alles, mit dieser Mika-Katastrophe kann man die natürlich auch nur dann irgendwie da kaufen und auch nicht international auf einer Börse listen, leider. Mhm.
Ich weiß nicht, ob CoinGecko die beste Quelle ist jetzt für sowas. Es gibt die Webseite rwa.xyz, ja, und für Real World Asset wäre das wahrscheinlich die beste Quelle. Ich schätze mal, dass beide Assets getrackt werden, aber natürlich ist jetzt so ein BlackRock Fund, der Trillionen oder Milliarden hat, eine ganz andere Kategorie als jetzt ein kleines Startup, das irgendwie den Coworking Space von oben oder auch Wein und so weiter auf die Chain bringt, ja. Deswegen wirst du da schon recht haben, dass das für sehr, sehr, sehr kleine Summen sind.
Dein Coworking-Space, von dem du erzählst, der wird wahrscheinlich weder bei CoinGecko noch bei rwa.xyz aufscheinen.
Das kann gut sein.
Und das ist ein Tipp, jetzt Tipp in dieser Folge, rwa.xyz, das ist eine, ich habe es gerade aufgemacht, nebenbei eine Plattform, wo man wirklich einen super Überblick bekommt über diese Statistiken aus dieser RWA-Welt im Kryptobereich. Das hat ja wirklich so begonnen, ja, im späteren, in der zweiten Hälfte von 2021, so ganz langsam. Und man sieht halt, wie das jetzt so in den letzten 2 Jahren explosionsartig sich wirklich fortbewegt. Also da kommt
einiges,
glaube ich, eine richtige Welle auf uns zu.
Das Zusammenwachsen von TradFi und DeFi.
Absolut.
Genau, aber lass uns nochmal kurz zurückgehen. Du hast ja vorher von der deutschen Solana-Szene gesprochen. Und da wollte ich ein bisschen so reinfragen nochmal. Du sagst, die Community generell hat Solana gerettet. Das ist mir auch auf der Zunge gelegen. Das ist halt krass, wenn man auf X ist. Da gibt es ein paar so große Communities, die wirklich viel Lärm machen. Und eine davon war immer Solana. Das heißt, das ist diese Analyse von dir ist wahrscheinlich durchaus berechtigt. Jetzt hast du von der deutschen Solana-Szene gesprochen, die eine von 20, glaube ich, Länder, oder wie hast du gesagt? Ich glaube, 20 Länder gibt es insgesamt.
Genau, absolut.
Ist das Deutschland oder ist das der Dachraum? Dann ist da Österreich, Schweiz auch dabei.
Das ist Deutschland. Unser oder mein Mandat ist Deutschland.
Okay. Dann, da wollte ich, da wollte ich noch mal reinstacheln, eben genau, also wie ist das, also wie würdest du sagen, das deutsche Solana-Ökosystem, wie steht das im Vergleich da zu diesen anderen internationalen Konkurrenz, oder nicht Konkurrenz, aber also Ökosystemen aus dem Solana-Bereich?
Jetzt hattest du ja gerade gesagt, ich muss dich noch einmal eine Gegenfrage stellen, dass Solana eines von einer Handvoll von Ökosystemen ist, die viel Krach machen. Wer sind denn die anderen?
Ja. Naja, XRP zum Beispiel, Cardano. Also da gibt es ein paar, wenn man die erwähnt, dann kommen da immer ganz viele Antworten. Mhm. Also wenn man mit jemand Reichweite will, dann müsst ihr unbedingt die erwähnen, weil da weiß man, dass da ganz viele Leute drauf eingehen. Es gibt halt Ökosysteme, wo die Community wirklich, die sind so fast Fanboys oder die sind so richtig dahinter.
Ja, ja.
Die sind so, die leben das so richtig. Und Solana ist eine von denen, die mir da einfällt. Ja.
Absolut. Ja, 100%. Wir haben viele Fanboys, wir haben viele, die Solana Maxis sind.
Aber und auch Fangirls natürlich, so wie dich.
Versus. genau, also wir haben die Superteams in fast 20 Ländern auf der Welt und sind auch wirklich geografisch wahnsinnig gut aufgestellt. Also von Japan über Kanada, Nigeria, haben viele europäische Superteams. Und es ist keine Konkurrenz. Ja, wir haben zum Beispiel jede Woche ein Leads-Call, wo alle Leads zusammen besprechen, was ist die Strategie going forward. Es gibt viele Sachen, an denen wir auch gemeinsam arbeiten. Zum Beispiel haben wir europaweite Initiativen, die es gab einen EU-Demo-Day, der vor ein paar Monaten in Budapest stattgefunden hat. Da hat jedes europäische Superteam die besten Startups geschickt. Ich fand es eine tolle Initiative, weil ein deutsches Startup hat gewonnen, in den ersten Preis mit nach Hause gebracht. Das war unser Defense Space. Das heißt, man kann da wirklich nicht von Konkurrenz oder Competition sprechen.
Magst du noch mehr erzählen? Wer war das? Also was ist da?
Absolut. Das ist ein Gründer aus meinem Superteam. Der hat Defense Space gegründet. Das ist super interessant, weil es ist ein Startup für Decentralized Ground Stations. Ich weiß gar nicht, wie man es genau auf Deutsch sagen würde. Also es geht um
Ground Stations.
Ja, sind Satellitennetzwerke. Also das ist ein Space-Ingenieur. Genau, und ich wünschte, ich könnte es euch genau erklären, was er da macht. Der ist Early Stage, also der kam aus unserem letzten Hackathon hervor, den wir veranstaltet haben zu Beginn des Jahres und hatte diese Idee, die jetzt wirklich durch die Decke gegangen ist. Und ich glaube, es ist ein Deepin-Projekt, ja, in dem Deepin-Bereich. Und ich glaube, das wird schon auch immer mehr die Zukunft der Blockchain sein, dass wir eben Leute haben, die Experten sind in bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel Tristan, unser Space-Ingenieur, und sagt, okay, wie kann ich die Blockchain oder wie kann ich jetzt Blockchain-Lösungen nehmen, um hier was effizienter zu machen oder um existierende Probleme zu beseitigen? Genau.
Weißt du, was wir machen, Patricia? Du bringst mich in Kontakt mit dem Tristan und wir fragen ihn einfach selbst in einer weiteren Folge, was er da genau macht. Was hältst du davon?
Das machen wir sehr gerne. Müssten wir allerdings auf Englisch machen. Ne? Tristan ist aus den USA.
Ach
und
so.
Wir übrigens, ja klar, deswegen tue ich mir ein bisschen schwer manchmal hier, weil unsere Arbeitssprache ist Englisch. Ja, das heißt, wir arbeiten komplett auf Englisch, auch unsere Kommunikation auf Twitter, Newsletter und so weiter ist auf Englisch, weil wir zwar das deutsche Superteam sind, aber ich würde sagen, wahrscheinlich über die Hälfte der Mitglieder sind international. Ja, und sind vielleicht wohnhaft in Berlin. Ja, ja, absolut. Absolut, sind wohnen vielleicht in Berlin oder in Deutschland oder kommen aus anderen Ländern zu uns, in denen es keine Superteams gibt. Aber wir sind sehr, sehr international aufgestellt, schon von Anfang an.
Jetzt muss ich kurz fragen, weil du sagst Berlin oder auch Deutschland hast du dann erwähnt, aber ist die Szene sehr fokussiert auf Berlin insgesamt?
Ja und nein. Ne? Ich bin natürlich ein bisschen voreingenommen, weil ich und auch das Hauptteam, also mein Team sitzt in Berlin. Ja, deswegen bekomme ich hier natürlich am meisten mit. Wir machen schon wahnsinnig viele Veranstaltungen hier. Jeden Freitag sind wir im B3 Hub. Vielleicht ist euch das ein Begriff. Das ist eine große mittlerweile Firmengruppe hier. Und wir mieten ein ganzes Stockwerk für die Community zum Coworken. Es gibt andere Hubs in Deutschland, zum Beispiel Aachen. Kennt ihr die Stadt?
Tatsächlich. Aachen ist ein Web3-Hub.
Aachen ist ein Web3-Hub. Die haben dort die RWTH Aachen. Das ist eine Universität.
Das sind viele Männer vor allem, oder? In Aachen ist das nicht die Stadt mit den meisten Männern? War das nicht
so? Das ist so.
Ja. Aber da gibt es halt diese große technische Uni, oder?
Genau. Und die Uni hat einen wahnsinnig guten und großen Blockchain-Club, die sehr, sehr, sehr aktiv sind. Und auch viele unserer Solana-Superteam-Mitglieder sind aus Aachen. Und das zum Beispiel ist was, was jetzt vielleicht, wenn man nicht aus Deutschland ist, jetzt nicht, man nicht sofort im Kopf hat. Aber Aachen oder Städte wie jetzt Aachen als Beispiel sind definitiv auch Hubs. Wir sind auch noch sehr aktiv in München. Wir haben auch einen City-Captain in München. Das heißt, alle Münchner, die zuhören, können auch sehr gern jeden Freitag zum Coworken kommen. Mieten da eben so jeden Freitag Space für die Community, wo es alle Getränke umsonst gibt, den Office-Space umsonst gibt. Abends gibt es oft noch Pizza-Essen oder gehen die Münchner zusammen im Biergarten. Also ist auch
das muss sein.
Etwas kleiner. Ist sehr schön. Und neu für uns ist jetzt Frankfurt. Da bin ich in 2 Wochen. Da arbeiten wir mit der Commerzbank zusammen.
Super.
Und
da kommt die TradFi-Elite hinzu. Ja,
genau. Das und finden hoffentlich viele neue, coole Leute, die was auf Solana machen wollen.
Jetzt hast du München erwähnt. Ich meine, in Minga natürlich, da hat man die Wirtschaft in Deutschland. Ja, da muss natürlich auch was gemacht werden im Blockchain-Bereich. Jetzt hast du Frankfurt erwähnt, Aachen und Berlin. Ich glaube, es wird wahrscheinlich noch weitere Städte geben, wo hin und wieder Veranstaltungen stattfinden. Gibt es für unsere Zuhörer da einen Kalender vielleicht, den wir verlinken können, auch wo man alle Veranstaltungen vom Solana Superteam sieht? Das wäre super.
Absolut. Ja, wir haben einen Luma-Kalender, den kann ich gerne mit euch teilen. Oder vielleicht, ihr seid ja alle sehr aktiv, wenn ihr einfach Luma Superteam Deutschland eingibt, seht ihr alles, was wir machen. Wir machen wahnsinnig viele technische Sachen, aber auch ausdrücklich nicht technische Sachen. Machen in 2 Wochen ein großes Gründerdinner in Berlin, um 30 Solana-Gründer zusammenzubringen. Sind gerade auch auf einer Accelerate Germany Tour, wo wir eben in diesen 5 Hubs, von denen wir gerade gesprochen haben, Events veranstalten, auch für Gründer, also Idea Fun Events. Das heißt, Leute, die aus Frankfurt, Aachen, München sind und natürlich auch aus Berlin, sind sehr, sehr herzlich eingeladen, da vorbeizuschauen. Man muss kein Entwickler sein. Man muss noch nicht mal riesen Solana-Vorwissen haben, sondern wir sind wirklich freundlich und offen und freuen uns über alle, die kommen.
Ich finde diese Idee mit diesen Coworking Fridays in Berlin und München und so weiter, das gefällt mir sehr gut. Da kommst du einfach vorbei, lernst ein paar Leute kennen und kannst mit ihm dann am Freitagabend noch verbringen. Super.
Absolut, absolut. Und das machen wir schon seit 2 Jahren, und ist wirklich jeden Freitag als Institution. Das heißt auch, wenn du jetzt zum Beispiel mal auf der Dürfreise bist in Berlin oder in München, kannst du immer vorbeikommen und weißt, du findest da nette, gleichgesinnte Leute, was toll ist. Und was auch von vielen anderen Superteams organisiert wird in ihren respektiven Städten oder Ländern.
Wie kommt vor, ihr seid die Blockchain, die da wirklich am meisten macht in Deutschland? Kann das sein? Weil also viele vernachlässigen den Dachraum etwas, weil man halt international, ich meine USA, Dubai, Singapur, die ganzen asiatischen Staaten, die halt sehr Blockchain-affin sind. Wieso fokussiert man bei Solana so stark auf Deutschland auch?
Ja gut, du sprichst gerade mit dem Deutschland-Lied, richtig? Das heißt, ich erzähle dir natürlich über meine Arbeit. Wir haben auch dasselbe Modell in Dubai zum Beispiel. Wir haben da einen sehr, sehr kompetenten Lead, der super aktiv ist. Und unsere jährliche Solana-Konferenz findet übrigens auch im Dezember in Abu Dhabi statt. Und von dem, was ich gehört habe, soll die so groß wie nie werden. Die Solana-Konferenz gibt es seit 4 oder 5 Jahren und hat sich in jedem Jahr fast verdoppelt, was die Teilnehmerzahlen angeht. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt dieses Jahr auf Abu Dhabi. Und ja, wir sind in Deutschland super aktiv. Wir haben natürlich eine wahnsinnige Talent-Pipeline. Also wir haben tolle Talente, die hier von den deutschen Unis kommen. Deutschland ist ein Powerhouse von Innovationen. Und probieren natürlich unser Bestes, denen einfach den Support zu geben und sie für Solana zu gewinnen.
Das ist ja echt cool, weil ich habe jetzt Solana die längste Zeit mehr so mit diesen Meme-Coins immer verbunden.
Und ja, die Meme-Coins. Ja. Mhm.
Aber nicht nur du.
Genau. Es ist sehr cool, mal zu hören, was sonst noch alles dahinter passiert, hinter diesem natürlich sehr präsenten Thema der Meme-Coins. Es ist sehr sympathisch, was ihr alles macht, finde ich.
Ich habe schon gedacht, ob wir die Meme-Coins heute ausklammern. Ja. Meme-Coins sind natürlich eine der Sachen, die auch auf Solana ablaufen. Also wir sind die Infrastruktur, die einfach dafür genutzt wird. Viele der Meme-Coins, die dieses Jahr gelauncht wurden, waren sehr medienintensiv, ja, weil sie von Popstars, Celebrities oder auch vom amerikanischen Präsidenten selbst gelauncht wurden. Und
Trump.
Das ist natürlich was, Trump und seine Frau Melania, also das ist natürlich was, wo sich die Trump-Familie bereichert hat an den Followern. Mhm. Kanye West hat vor ein paar Wochen ein Meme-Coin gelauncht. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt.
Haben wir auch berichtet im Podcast.
Ah ja?
Ja, haben wir auch berichtet.
Ja, genau. Also das hat in meiner Meinung Gott sei Dank nicht mehr so ein wahnsinniges Medieninteresse geweckt. Aber das sind natürlich extraktive Sachen, ja, wo man genau gesehen hat, es gibt, ich glaube, bei ihm waren das 8 oder 9 Wallets, die riesen Profite gemacht haben. Ja. Und das war's. Ja, alle anderen haben verloren. Und das waren halt hauptsächlich auch seine Follower, sein Following, was dann eben die Exit-Liquidity dargestellt hat.
Das ist das Typische bei Meme-Coins eben. Du hast die Leute, die es gemacht haben, oder die Leute, die Insider sind, oder maximal noch die Sniping-Bots, die ganz früh dabei sind. Die sind in der Regel diejenigen, die Geld machen. Und die Masse an, ich glaube, es waren so 75.000 Wallets, die haben verloren. Und diese 11 waren es insgesamt, die hatten über 1 Million gemacht. Ein paar haben ein bisschen Geld gemacht. Aber das ist die Sache, das ist halt Casino mal 100 ist, was Meme-Coins sind. Ich habe jetzt die Pump.fun-App auch bei mir am Handy installiert vor einiger Zeit.
Ja, ja.
Ich habe jetzt doch wieder eine Meme-Coin gekauft, auf Solana, reingesteckt.
Und oh je, yeah, Lukas.
Das musste sein.
Hast du,
das musste sein. Ich habe das abgesprochen mit meiner Freundin, die hat mir das erlaubt.
Hast du Pump gekauft, Lukas, im ICO?
Pump habe ich nicht gekauft. Nein, da habe ich ein bisschen zu so Skepsis gehabt und Angst gehabt, dass das jetzt, weil die Meme-Coins damals eher so am Dahinsiechen waren schon fast ein bisschen. Also die Volumen sind runtergegangen, die neu erstellten Meme-Coins sind runtergegangen, die Anzahl davon. Also haben wir gedacht, das ist eher so noch ein Exit-Liquidity-Event, wo Pump.fun noch schnell ein Token generiert und dann war es das. Deswegen, nein.
Also Pump.fun ist ja das Token-Launchpad auf Solana, sehr berühmt, berüchtigt. Die haben ihren ICO an einem Samstag gemacht, vor ein paar Wochen oder einigen Monaten, und haben unglaubliche 600 Millionen geraced in 12 Minuten.
Brutal.
Schon unglaublich war. Mhm. Ja, absolut. Ich meine, an und für sich, man kann über Memecoins natürlich denken, was man will, aber für Solana waren sie nicht nur negativ. Ja, und zwar...
Ja, und da wollte ich kurz einhaken.
Mhm.
Also Solana ist für mich leider, und ich glaube, das ist für viele ein bisschen verbrannte Erde auch wegen diesen Meme-Coins. Das hat Solana nicht nur gut getan, ich glaube, das hat Solana diesen Erfolg gebracht, weil es halt so, du hast eh gesagt, günstig ist. Man kann halt hier ganz günstig handeln, man kann Mikrosummen handeln, die vielleicht dann 100 oder 1000 X machen und hoffen, okay, ich tue $10 rein, ich hole 10.000 raus. Das ist halt diese Moonboy, wir haben den Begriff auch schon besprochen, diese Moonboy-Idee, diese Hoffnung auf ganz, ganz schnelles Geld. Und für mich so als seriösen Investor hat das Solana immer so ein bisschen einen, ja, das hat schon so was Negatives an sich bei Solana. Und ist man, was macht man, um davon wegzukommen, beziehungsweise, ja, was tut man da, um als seriöser wahrgenommen zu werden? Weil ich glaube, viele Projekte, die ein Produkt bauen, wenn wir jetzt an Real-World-Assets denken, wenn wir wirklich daran denken, dass man auf Sicherheit geht, dass man seriöse Investoren anlocken will, dann überlegen sich die sich das 10-mal und gehen lieber auf Ethereum, weil Solana diesen Anstrich der Meme-Coins hat.
Fairerweise würde ich sagen,
ja.
Fairerweise würde ich sagen, das war ja eigentlich die Geschichte von allen großen Blockchains, weil mit Bitcoin hat es ja auch nicht anders angefangen. Das war die erste große Story von Bitcoin, das war die Silk Road. Und die Verwendung von Bitcoin in illegalen Bereichen. Das bei Ethereum war es auch, am Anfang war halt die ICO-Geschichte, das, was eben die Ethereum-Geschichte groß gemacht hat. ICOs waren auch zu 98% nicht sehr erfolgreich oder viele Betrügereien dabei. Fair muss man schon bleiben dabei. Und wenn es jetzt die Meme-Coin-Phase gibt, dann ist halt Solana was das ausmacht.
Aber ich würde halt gern von der Patricia wissen, so was Solana macht, um das so hinter sich zu lassen, diesen schiefen Anstrich von der Meme-Coin-Periode.
Naja, schau, Solana, Meme-Coins an und für sich waren ein Net-Positive. Mhm. Ja? Das heißt, Solana ist die einzige öffentliche Blockchain, die wirklich bewiesen hat, dass sie Millionen an Transaktionsvolumen handhaben kann. Ja? Es gibt keine andere, die so viele Transaktionen hatten, durch diese Meme-Coins eben wie Solana. Und das ist schon was gezeigt hat, dass die Chain einfach einen Stresstest erfolgreich absolviert hat die ist battle-tested, ja, wie man so schön sagt. Und das, glaube ich, gibt uns die Kredibilität, einfach weiterzugehen und dann mit Institutionen wie Commerzbank, wir haben auch mit Jägermeister gearbeitet, also auch Corporates im letzten Hackathon, die unser Partner waren, und um mit denen weiterzuarbeiten. Ja, und dann natürlich auch Memecoins, die Investoren oder die Leute, die in Memecoins investieren, machen das ja auch aus freien Stücken. Ja, das heißt, es gibt ja viele Leute, die willentlich ihr Geld irgendeinem Coin übergeben,
ja,
weil es wahrscheinlich auch einfach,
ja, genau, ich mach das,
weil es halt einfach Spaß
macht. Ja, die Leute spielen auch aus freien Stücken Lotto, genau, wo es Unsinn ist. Ja.
Oder gehen ins Casino. Weiß auch jeder, dass wenn ich in ein Casino gehe, werde ich höchstwahrscheinlich mit weniger Geld rauskommen, als ich eingehe. Ist relativ sicher, aber das machen die Leute, weil es Spaß macht, weil man sich denkt, okay, ein bisschen gambeln und vielleicht habe ich ja die Mini-Chance aus, wie du gesagt hast, 10 Euro, 10.000 Euro zu machen. Deswegen glaube ich, muss man es ein bisschen differenzierter betrachten.
Schon, aber Glücksspiel ist in vielen Staaten sehr stark reguliert. Also in Österreich zum Beispiel Casino darf nur der Staat machen. Und ich weiß nicht, wie es in Deutschland genau ist, aber es ist auch stark reguliert. Also im Endeffekt hast du halt dieses Online-Casino geschaffen. Und ich finde mit Recht, dass die Regulatoren genau dort genau hinschauen. Und ich finde halt, dass das den ganzen Kryptobereich, dem Kryptobereich eher geschadet hat, weil das als unseriös vor allem von der Außenwelt wahrgenommen wird. Und Solana kann jetzt nichts dafür. Solana ist nur das Tool. Ich möchte es auch nicht gegen Solana sagen. Solana kann eigentlich gar nichts dafür. Ja, wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen. Man kann also nicht die Systeme, die das ermöglichen, dafür verantwortlich machen. Sonst müsste ich Satoshi für die Silk Road verantwortlich machen, weil der ermöglicht hat, dass man Bitcoin verwendet für das Dark Web. Ja. Ist auch Unsinn, weil nur weil es die Technologie gibt, natürlich wird die Technologie auch immer für Unsinn verwendet. Aber ja, ich meine trotzdem, dass die Memecoins dem ganzen Krypto-Universum mehr geschadet haben, als sie geholfen haben langfristig.
Könnte sein, aber deswegen ist genau auch die Arbeit von uns jetzt eigentlich so wichtig, weil wir wirklich Inkubatoren sind, Acceleratoren von ernsthaften Businessen oder von Gründern, die wirklich ein Startup auf der Blockchain bauen wollen. Und wir dann natürlich mit Connections helfen, mit Netzwerk helfen, Product Market Fit zu finden und so weiter. Und ich glaube, da ist Solana schon sehr, sehr einzigartig positioniert, wenn man es vergleicht mit anderen Chains. Viele davon kopieren jetzt die Superteam-Struktur sogar und stellen auch Länderteams ein, die sich um den Ökosystemausbau kümmern. Aber da haben wir halt schon 2 Jahre vorgelegt, sage ich mal. Und genau, wir sind auch fleißig weiter dabei zu arbeiten und da sicher zu gehen, dass wir als ernsthaftes Business-Ökosystem wahrgenommen werden.
Endlich kommen wir ein bisschen so in diesen Startup-Bereich jetzt auch.
Genau,
jetzt geht es darum, dann zu helfen, dass die ganzen Startups nach vorne kommen. Du kennst dich ja sehr gut aus mit klassischer Finanzierung, VCs, mit Förderungen auch. Was rätst du da den Gründern 2025, die jetzt im Web 3 durchstarten wollen, die vielleicht eine Idee schon haben, ja, oder die vielleicht schon ein Produkt gebaut haben, die aber Kapital brauchen? Was sind da so diese Vor- und Nachteile, wenn man zum Beispiel eine Förderung sich holt? Oder was sagst du zu Venture Capital? Wo muss man da aufpassen? Helft dir dabei auch? Also vielleicht können wir ein bisschen darüber sprechen.
Ja, absolut. Also da habe ich wahnsinnig viel zu sagen. Zum einen, wenn du als Gründer frisch anfängst und vor allem im Web 3, würde ich zu 100% zuerst mit Grants arbeiten. Ja? Solana, wie auch die meisten anderen Chains, geben Equity-Free Grants aus. Das heißt, Geld, für das der Gründer keine Anteile abgeben muss. Und das ist eigentlich in fast allen Fällen erstmal die beste Möglichkeit. Warum? Du kriegst einen kleinen Zuschuss. Zum Beispiel bei uns, wir geben $10,000 Grants aus oder bis zu $10,000 Grants an Gründer mit Ideen. Und das kann alles Mögliche sein. Das können wilde Ideen sein, die wir erstmal mit so einem kleinen Zuschuss unterstützen. Einfach damit die mal ganz grob Prototype bauen können, Product Market Fit testen können und dann schauen, ist es was wirklich Sinn macht. Nehme ich das Ganze und gehe zu VC und raise eine Pre-Seed oder eine Seed-Runde, gebe dafür Anteile ab, habe dann die ganzen Nachteile, die damit auch einhergehen, wie zum Beispiel erstmal ein Cap-Table, der etwas zersplittert ist, eventuell ein Board, das irgendwann so stark ist, dass es mich als Gründer absetzen kann, Da hatten wir gerade ein Beispiel in Berlin. Vielleicht kennt ihr N26,
die
Neobank. Genau, der Gründer Valentin wurde gegen seinen Willen vom Board abgesetzt. Ja. Und das ist natürlich, sind alles Sachen, die passieren können, wenn man zu viel Outside Capital aufnimmt und dann eben einfach die Kontrolle abgeben muss. Das heißt, ich würde jedem Gründer raten, zuerst mal mit den Grants anzufangen und dann weiterzuschauen. Unsere Gründer...
So diese Solana Grants, das ist eine Förderung, die bekommt man, die muss man nicht zurückzahlen. Das ist einfach genau. Geld, das wird ausgeschüttet von der Solana Stiftung. Jetzt, was muss man da mitbringen? Du sagst, eine Idee reicht, aber ich meine, man muss irgendwie ein kleines White Paper schon haben. Oder wie viel muss man da wirklich haben?
Also pass auf, das ist auch ein Link, den würde ich gerne zur Verfügung stellen, weil wir haben die Superteam Deutschland Grants, die wir wirklich relativ unbürokratisch, also die werden innerhalb von 5 Tagen entschieden und ausgegeben. Man muss sich online auf einer Seite darum bewerben, also es dauert jetzt auch kein tagelanger Bewerbungsprozess, sondern es ist einfach ein Dokument, das man ausfüllt. Und wir probieren wirklich so weit und breit wie möglich zu fördern. Ja? Das geht von 0 bis 10.000. Natürlich Projekte, die den maximalen Betrag wollen, von denen erwarten wir einiges mehr. Aber wir haben auch schon viele kleine Projekte gefördert, die 2.000, 3.000 Dollar erstmal brauchen, um was zu kickstarten. Ja, um erstmal was zu testen, um erstmal zu sagen, okay, ich brauche die Ressourcen, um zu einem Prototyp zu kommen. Und das ist natürlich einmal für Gründer, die was bauen wollen, also ein technisches Produkt auf Solana, aber nicht nur für die. Weil ich bin ein ganz großer Verfechter von dem Argument, dass wir nicht nur Ingenieure brauchen. Und wahrscheinlich auch die erfolgreichsten Startups, die ich kenne, sind von gemischten Teams oder auch von Non-Tech-Founders mitgegründet. Das ist was wir immer wieder sehen, dass 5 Devs zusammen mögen großartig sein, aber vielleicht nicht das beste Rezept für erfolgreiche Startups.
Ja, wie sagt man? Ein Startup braucht halt auch eine Rampensau. Und wenn die Nerds alle dann in der Kammer sitzen, dann haben sie vielleicht ein tolles Produkt, von dem halt niemand weiß.
Oder dass sie nicht gut erklären können, dass sie nicht gut pitchen können. Häufig. Und du musst es eben pitchen können. Genau, aber nur um das zu Ende zu führen, diese Grants vergeben wir auch an nicht technische Lösungen. Ja, das heißt auch Community-Initiativen, verschiedene Meetups. Wir hatten zum Beispiel letztes Jahr eine tolle Initiative gefördert, die hieß Superstate. Ja, das war von einem von unserer Community-Members. Der hat, es war quasi eine Open-Mic-Stage, wo Künstler, Gründer, jeder, der wollte, konnte auf die Bühne gehen, sich vorstellen. Das war in Neukölln in der Bar und da haben wir ein paar Abende gesponsert und war eine coole Sache, einfach auch die Community zusammenzubringen, ein paar neue Leute reinzuholen. Wir hatten auch Musiker, die zum Teil was vorgesungen hatten. Und ja, das heißt, wir probieren wirklich möglichst breit zu sein, um einfach möglichst viel Talent, egal welcher Natur, ins Ökosystem zu holen.
Großartig. Gefällt mir
sehr, sehr, sehr gut. Ja, also da, Alex und ich, wir haben ja schon Erfahrungen in dem Bereich, jetzt nicht mit Solana per se, aber wir haben schon Projekte unterstützt, wo man genau solche Grants bekommen hat, dann damit auch super was gebaut hat, ein MVP gebaut hat, ein Minimal Viable Product oder halt ein Prototypen. Und ich schaue mir das gerade an, das ist sehr, sehr angenehm gestaltet bei euch. Nicht so viel im Detail, aber also nicht so viele Detailfragen, du musst dich gleich extrem alles durchgedacht haben, sondern du kannst echt schnell starten und wirst dabei gut unterstützt. Das ist eine sehr gute Sache, finde ich.
Und für mich jetzt jemand, der schon...
Ja, genau, das wollte ich dir vorwegnehmen. Also das ist jetzt das, was wir als ersten Kickstart vergeben können. Und für Startups, die weiter sind, die würde ich an die Foundation verweisen. Ich arbeite übrigens nicht bei der Solana Foundation. Ja, ich bin im Superteam. Die Foundation gibt höhere 6-stellige Grants an reifere Startups und hat da auch entsprechende Experten an der Hand, die dann den Startups weiterhelfen.
Das heißt jetzt für mich noch einmal als Gründer, ich habe ja selber schon mehrere Startups gegründet und wenn ich jetzt eine Idee habe, dann gehe ich zuerst zu dir oder zu euch über diese Webseite, die der Lukas auch verlinken wird in dieser Folge und kann mir da einmal diese bis zu 10.000 Dollar in Solana oder also in
Stablecoins ist das.
Genau. Ja, also Magic Internet Money gibt es da für in 10.000, genau, da kann man mal ein bisschen was bauen. Was mache ich dann im nächsten Schritt, wenn ich sage, okay, diese erste Feasibility-Analyse oder was ich da gemacht habe mit dem Geld, die hat standgehalten, das Ganze funktioniert soweit. Was mache ich als nächstes? Soll ich dann, also helft ihr dann auch, dass man Venture Capital findet, die wirklich ein gutes Netzwerk haben? Oder was ist dann der zweite Schritt?
Also wenn du jetzt deinen Prototypen hast, würde ich dir noch nicht raten, Venture Capital zu raisen. Dann würde ich sagen, gehst du erstmal zu deinem lokalen Superteam und machst bei unseren Hackathons mit. Und die Solana Hackathons sind berühmtes Wort. Sie nennen sich zwar immer noch Hackathons, was es aber sind, sind Startup Competitions. Ja, die werden zweimal im Jahr durchgeführt, global. Also das heißt, auf der ganzen Welt machen alle Superteams mit. Und gibt meistens Millionen in Preisgeldern auf deutschem Niveau. Also nur für deutsche Gründer hatten wir letztes Jahr sogar einen Preispool von 25.000 US-Dollar. Und das wäre der nächste Schritt. Und das ist jetzt auch eigentlich ein Call to Action für alle, die zuhören. Wenn ihr Gründer seid und wenn ihr bei Solana in Hackathon mitmachen wollt, meldet euch bei uns oder schaut nach auf unserer Webseite. Der nächste Hackathon fängt Ende des Monats an, also Ende September, und geht bis Ende Oktober. Und wir machen wahnsinnig viel, um den Gründern da zu helfen.
Super.
Wir haben eine 2 Wochen lange Buildstation, das ist ein Coworking-Space, den wir mieten in Berlin, aber auch in anderen Städten. In Berlin ist der fully catered, also es gibt Mittagessen, Abendessen jeden Tag, sowieso alle Getränke auf uns. Mhm. Wir haben wahnsinnig viele Mentoren da, technische, nicht technische. Wir haben Pitch-Trainer, wir haben VCs da. Und so weiter. Also tun wirklich alles, um dir zu helfen, mit deiner Idee möglichst schnell auf ein Business-Level zu kommen. Und dann ist dieser Solana Colosseum Hackathon ist auch eine Venture Discovery Plattform, ja, wo natürlich es einmal um das Preisgeld geht, aber natürlich ist das komplette Solana Who is Who in der Jury und auch eine tolle Art und Weise, die ersten Angel-Investoren zu finden, in Inkubatoren außerhalb des Superteams reinzukommen, Acceleratoren und dann ja das Projekt hoffentlich Vollzeit zu einem erfolgreichen Business weiter auszubauen.
Das klingt wahnsinnig cool. Also ich habe da ja selber so die Erfahrung, wenn man so in so einem Startup-Ökosystem sitzt, zum Beispiel wie ich damals mein erstes Startup gebaut habe in Schweden. Mhm. Wir waren in diesem Coworking-Space, da waren einfach so viele andere Startups, die auch dort im universitären Umfeld gearbeitet haben. Und da waren so viele kluge Köpfe dabei, mit denen man sich so gegenseitig die Ideen zuspielen kann und gegenseitig ein bisschen so Feedback einholen kann. Und ich glaube, ich habe das auch mal bei so einem Startup Accelerator für 6 Wochen gemacht in Portugal damals. Das ist dieses Umfeld, wenn man so viele Startups auf einen Fleck hat, die alle so kreative Ideen haben und die sich gegenseitig die Bälle zuspielen, dann kommt da so viel mehr raus. Also ich muss sagen, würde ich, wenn ich eine Idee hätte zu Solana oder im Kryptobereich, würde ich unbedingt hingehen und mitmachen.
Absolut. Das ist auch immer eine tolle Sache. Also natürlich reden wir jetzt hier viel von Leistung und von Erfolg, aber es macht auch einfach super, super viel Spaß.
Ja.
Es gibt viele Leute da, die haben Freunde fürs Leben gefunden, Kollegen fürs Leben. Die Teams zum Teil rekrutieren sich daraus. Würde ich wirklich nur empfehlen. Machen auch immer viele coole Sachen. Unser Demo-Day beim letzten Mal war ein Wahnsinns-Event. Wir hatten einen Riesensaal. Ich glaube, wir hatten 120 Stühle aufgestellt. Die haben nicht gereicht. Ja, wir haben hinten noch einige Reihen mit Leuten gehabt, die da gestanden sind. Wir hatten einen MC aus den USA eingeflogen, der Wahnsinnsstimmung gemacht hat. Wir hatten, vielleicht kennt ihr in Berlin, Berlin ist bekannt für den Berliner Bären. Es gibt ja die Bärenstatuen, die hier stehen. Wir hatten einen 2 Meter hohen Solana-Bären und haben da wirklich viel unternommen und sind in die Vollen gegangen, um wirklich cooles Event zusammenzustellen. Inhaltlich, aber auch natürlich aus Marketing-Perspektive und aus Community-Perspektive war es einfach eine tolle Sache.
Klingt wirklich sehr einladend. Also ich finde folgende Idee auch ganz spannend, weil wir sind ja jetzt in einem Zeitalter von KI und vor allem so Dinge wie NHN oder Lovable oder Cursor, diese Dinge, die erlauben ja eigentlich eine ganz breiten Masse an Leuten, die eigentlich so die technischen Skills haben, jetzt doch über KI-Coding quasi, über Vibe-Coding kann man es auch nennen. Das ist nicht so der beste Begriff, glaube ich. Aber auch die können jetzt, wenn sie eine gute Idee haben, können sie jetzt etwas bauen. Einfach können sagen, hey, ich habe eine Idee, was könnte in dem Ecosystem von Solana Sinn machen und ich baue da etwas. Ist das auch eine Idee, wo sagen können, so Leute, die nicht technisch sind, die nicht zum Web3 so richtig nativ zu Hause sind, die können jetzt sich auch hier melden, die können auch auf eure Webseite kommen und sagen, hey, mir gefällt diese App-Idee und ich kann die jetzt mit Hilfe von KI-Tools bauen. Auch die dürfen sich melden und die bekommen dann entsprechende Unterstützung. Ja.
100% und sogar ganz explizit suchen wir auch Leute, die vielleicht tolle Marketeers sind, ja, oder die toll sind im Pitchen oder die tollen Business-Hintergrund haben. Weil, wie wir es vorhin schon gesprochen haben, wir sehen wirklich, dass diversere Teams, also Teams, die nicht nur aus Codern bestehen, dass die im Endeffekt am besten performen. Ja? Ja. Und klar, Vibe Coding spielt sicher eine Rolle. Wir haben auch einige Vibe Coding Startups, dev.fun zum Beispiel, das dann automatisch auch gleich ein Token launcht. Wir haben Tinks, was ein anderes Startup ist, das beim letzten Hackathon unseren Jägermeisterpreis gewonnen hat. Also Jägermeister hat einen großen Preis gesponsert, $10,000 insgesamt. Das ist eine No-Code-Gaming-Plattform. Das heißt, du kannst dein eigenes Game entwickeln mit einem No-Code-Tool, also mit einem, durch Vibe-Coding in der Art. Kannst du dir gerne anschauen. Wir machen auch einen Workshop nächste Woche. Für alle, die das interessiert, können wir gerne auch verlinken unter unseren Events. Und auf jeden Fall, also die Zugänglichkeit hat sich auf jeden Fall erweitert. Solana ist wahnsinnig inklusiv. Und ich finde auch, Blockchain ist eigentlich eine inklusive Industrie. Und wir tun natürlich alles, um auch wirklich so diverse Leute wie möglich im Ökosystem zu haben.
Nee, das ist eine gute Sache, weil es ist, was wir so wahrnehmen, was ich schon so lange wahrnehme, ist, die Leute sind sehr, sehr fasziniert von diesem Bereich hier. Es gibt so viele Möglichkeiten im Web 3, aber sie nehmen so große Hürde wahr, also diese technische Hürde, dieses Verständnisproblem, weil du musst halt doch relativ viel Zeit investieren, bis du Krypto, Blockchain, Smart Contracts, Web 3 wirklich ganz gut verstehst. Deshalb ist es ein netter Gedanke, wenn ich sage, du kannst dank so Tools wie Cursor zum Beispiel oder anderen, kannst du selber coden, du kannst einfach mit echter Sprache etwas eingeben und das wird dann vor deinen Augen gecodet und du kannst dann entsprechend als jemand, der nicht technisch ist, jemand, der nicht sich komplett gut auskennt damit, kannst du zu Solana kommen und sagen, hey, ich habe eine coole Idee, unterstütze mich bitte und dann lernst du einfach die ganzen Sachen, die du benötigst.
Oder du kommst zum Superteam und wir haben so viele Devs, also so viele Developer, die wirklich auch freundlich sind und nett sind, aber vielleicht nicht die Ideen haben, ja, was das nächste große Business sein könnte. Du kannst auch gern zum Superteam-Events kommen und wir helfen dir, einen technischen, vielleicht Mitgründer oder einen technischen einen Entwickler zu finden, der dann mit dir arbeitet. Und das Ganze könnt ihr da zusammen entwickeln. Das ist auch, was viele für die Hackathons, für die Startup-Competitions machen. Und solche Kombis sind auch kein Erfolgsgarant, aber was das wir immer sehr, sehr gern sehen.
Was braucht es da jetzt, wenn du als deutsches Startup herkommst, dass du da international auch durchstarten kannst? Weil ich meine, die Konkurrenz ist stark aus Asien. Ich habe viel mit Asiaten zusammengearbeitet. Die arbeiten von früh bis spät. Es gibt sehr starke Projekte aus der ganzen Welt. Ich meine, wir müssen Krypto immer global denken, weil Krypto ist einfach per Definition global. Was ratet ihr da deutschen Teams? Ich vielleicht ganz kritisch jetzt, ratet ihr deutschen Teams auch manchmal ins Ausland zu gehen, in die USA, nach Dubai oder nach Singapur zu gehen?
Ja, an und für sich sehen wir das natürlich schon, dass viele Teams erstmal in Deutschland anfangen, in Deutschland inkubiert werden und dann aber die Firmengründung woanders durchführen. Ja, das hat viele Gründe. Ich bin kein Regulierungsexperte, aber es ist natürlich einerseits das Steuern, Steuervorteile, die wir in Deutschland im Kryptobereich nicht so haben. Andererseits sind es auch Gründe, die einfach die Businessgründung erleichtern. Ich weiß, Dubai hat da wahnsinnig viel gemacht in letzter Zeit, besonders für Gründer im Blockchain-Bereich. Was wir aber sehen, ist, dass viele Gründer aus Deutschland, weil die in Deutschland leben, eben den Weg nehmen und die Firma woanders inkorporieren, aber dann bei uns bleiben und zum Beispiel aus Deutschland arbeiten und einfach ab und zu in ihrer zweiten Residenz woanders sind. An und für sich raten wir da nichts Besonderes. Also ich würde jetzt keinem sagen, geh unbedingt da und da hin und dann wird deine Firma so erfolgreich. Ich denke, das kommt wirklich darauf an, was man macht, wie man es macht. Mein Mann zum Beispiel hat eine Blockchain-Firma, die er seit 12 Jahren leitet und die ist eine deutsche GmbH. Ja, und das ging auch gut. Meine Firma ist in Deutschland gegründet. Also ich würde sagen, es kommt immer darauf an. Es ist Case by Case. Aber wir sehen auch, dass es natürlich andere Jurisdiktionen gibt, wo die Regulierung kryptofreundlicher ist, als das, wie es vielleicht bei uns wahrgenommen wird.
Also was ich so wahrnehme jetzt im Gespräch ist, man kriegt extrem viel Hilfestellung, einerseits von Solana und Solana Superteam und andererseits es ist so viel leichter geworden mit diesen Coding-Tools und so weiter. Welche Anforderungen würdest du sagen, sollen jetzt Leute, die jetzt hier mithören oder die jetzt vielleicht Freunde von Freunden sehen, die vielleicht jetzt unsere Einladung hier mitbekommen, wir laden Leute ein, kommt zum Solana Superteam und schaut, dass ihr da unterstützt werdet, könnt was Cooles bauen. Was müssen die mitbringen?
Also, an und für sich sind wir wahnsinnig inklusiv, ja. Und wir machen auch viele Veranstaltungen, die wirklich für alle offen sind. Aber Superteam-Mitglied kann nicht jeder werden, ja. Wir haben 150 Mitglieder in Deutschland, wie auch in jedem Superteam. Und es folgt einfach einer Theorie, dass Leute nur ungefähr diese Anzahl an Leuten kennen, um meaningful interactions miteinander zu haben. Und das heißt, wir haben regelmäßig, nehmen wir neue Mitglieder aus. Wir bereinigen auch unsere Mitgliederliste. Das heißt, wir meisten auch Mitglieder raus, die inaktiv sind. Einfach damit die Community Wert bringt für die, die dabei sind. Ja. Und wie kommst du als Superteam-Mitglied bei uns rein? Das heißt, der erste Schritt wäre mal, uns kennenzulernen. Das heißt, zu kommen, zeigen oder Kontakt aufzunehmen, online oder offline. Und dann ist unser Kriterium Proof of Work. Ja?
Work.
Das heißt, Proof of Work, genau. Das heißt, als Gründer zum Beispiel hast du beim Hackathon mitgemacht und hast dort platziert. Oder als Investor bist du aktiv im Solana-Ökosystem und unterstützt die Gründer dadurch. Oder auch, wenn du zum Beispiel ein Künstler bist, hast du vielleicht deine Kunst auf Drip, ja, das ist so das OpenSea von Solana, hochgestellt. Ja. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, aber es ist kein Verein, der einfach für alle zugänglich ist, sondern wir schauen da wirklich sehr stark drauf, dass wir nur Mitglieder aufnehmen, die aktiv sind und die Mehrwert für die Community bringen. Und wenn sich irgendwann mal dein Leben ändert, du weniger aktiv bist, nehmen wir dich raus, weil es überhaupt kein Problem ist. Aber einfach in dem Gedanken, dass wir eine möglichst vibrante und aktive Mitglieder-Community haben möchten, die dann eben auch unseren Support bekommen.
Das bedeutet, wir haben eine Community, die wirklich lebt, weil man hat also nicht voll mit Karteileichen, weil dann sagt man so, ja, wir haben tausende Mitglieder und in Wahrheit sind eh nur 50 aktiv. Und ihr macht das wirklich so begrenzt auf 250 Personen.
150.
Das heißt für mich als 150, Entschuldigung, habe ich nicht falsch. 150. Und das heißt für mich als Startup wäre noch immer der Weg, ich komme zu euch, ich hole mir mal diese Förderung, diesen Grant und dann würdest du auf mich zukommen und sagen, hey Alex, willst du nicht Teil des Superteams werden? Oder wie funktioniert das?
Genau so funktioniert das. Und die Mitglieder, die wir haben, Startups, mit denen arbeiten wir auch wirklich in einem White Glove Service. Ja, also wir machen auch wirklich 1:1 Support und schauen wirklich, was kannst du brauchen. Wir haben gerade erst große Bounties gelauncht mit 3 unserer Startups. Wir haben ein großes Investorendinner kuratiert für ein anderes Startup. Wir sind vielleicht auch bekannt für unsere regelmäßigen Investorendinner, die wir im Soho House Berlin machen. Für unsere Mitglieder. Das heißt, die Startups, die gerade fundraisen.
Exklusiv.
Ja, es ist exklusiv, genau. Und darin liegt auch der Zauber und die Magie, dass eben zum Beispiel in diesem Soho-Haus haben wir einen privaten Raum, der 50 Leute fasst und nicht mehr. Und den füllen wir mit 10 Startups und der Rest sind Investoren und VCs. Und das ist eine Serie, die wir machen, die eben auch für den Benefit von unseren Mitgliedern ist, die sich eben bewiesen haben durch die Proof of Work und die da ins Superteam eingeladen wurden.
Vielleicht dazu noch, was ist so diese Fluktuation? Also wie viele Gründer werden da so durchrotiert durch dieses System? Also wie oft, also wie lang ist man dann dabei, wenn du sagst, okay, Alex, du hast eine coole Idee, das mit dem Grant hat funktioniert, komm ins Superteam, dann arbeite ich dafür ein paar Monate und irgendwann sagst du, ja, das geht nicht schnell genug weiter oder wie kann ich mir das vorstellen?
Aus mit dir.
Ja.
Na schau, es ist ja eine Beziehung und die Beziehung ist natürlich immer beidseitig, ja. Das heißt, Gründer, die natürlich gerne bei uns mitmachen möchten und die denen das was bringt und die aktiv sind, natürlich bleiben die bei uns, solange sie möchten. Das deutsche Superteam gibt es jetzt seit 2,5 Jahren und wir haben viele, die von Anfang an dabei sind. Und natürlich die irgendwann raus sind, das ist meistens eine beidseitige Sache. Wenn jemand ins Ausland zieht oder wenn jemand aufhört, in Blockchain zu arbeiten, oder wenn jemand Babypause macht und so weiter, gibt es viele Gründe. Aber worauf wir einfach nur drauf achten, ist, wie du schon gesagt hast, dass die Community einfach lebt und dass wir nicht einfach Leute in der Kartei haben, die wir seit Jahren nicht gesehen haben, wo wir gar nicht wissen, wer sie sind, was sie machen, weil das hilft dann niemandem was, ja, weder den Mitgliedern noch uns.
Also du bekommst super Unterstützung, aber du musst auch was liefern.
Genau so ist es.
Das ist gut.
Du hast noch kurz angesprochen, also Projekte, die jetzt Richtung TGE gehen. Also ich möchte jetzt als allerletzten Punkt, bevor wir dann mit dir das ganze hier auch beenden, weil wir haben ja alle ein bisschen was vor noch heute. Welche Projekte gibt es da? Gibt es da jetzt viele, die so in Richtung TGI gehen? Und wie läuft das jetzt mit Mika eigentlich? Macht man dann den TGI wirklich mit einer deutschen GmbH oder wie funktioniert das?
Ja, also wir haben jetzt einige Projekte, die in TGI für das letzte Quartal oder fürs nächste, also für den Anfang des nächsten Jahres planen. Im Unternehmenssetup sind die so unterschiedlich, wie du dir nur vorstellen kannst. Ja, also ich kann dir gar nicht sagen, wo alle ihre Firma gegründet haben, aber sicherlich nicht alle in Deutschland. TGI ist auch oder ist eine Möglichkeit zum Fundraisen, die natürlich spannend ist, weil die Gründer keine Anteile abgeben. Ja, das heißt, du behältst die volle Kontrolle, indem du einfach einen Token launchst. Und wir sind sehr gespannt auf das, was passieren wird mit den Startups und werden die so gut wie es können dabei begleiten. Es gibt verschiedene Sachen, die wir mit denen wir helfen. Wir haben zum Beispiel Kollaborationen mit einigen Centralized Exchanges, die ihre Listing-Fees gestrichen haben für Superteam-Mitglieder. Super. Wir können natürlich wahnsinnig viel Marketing-Support geben. Die Distribution im Superteam ist riesig, ja, einfach weil wir diese Mitglieder haben und da natürlich bei der Produkt-Adoption total viel mithelfen können. Aber ja, wie die TGIs dann laufen werden wir sehen. Ich bin aber sehr gespannt.
Aber wie du sagst, Fundraising ohne Anteile aufzugeben, das ist ein Thema für eine weitere Folge eigentlich, weil ich meine, das ist schon, ich sehe das sehr kritisch. Im Endeffekt, wir kennen alle diese Krypto-Projekte, die einen sinnlosen Token, wenn man so sagen will, rausgegeben haben, ja, damit Millionen aufgenommen haben und der ganze Wert des Unternehmens liegt eigentlich wo ganz anders. Das heißt, der Tokenhalter, der hat eigentlich nichts. Das ist ein Luftschloss, was da aufgeblasen wird. Also sehr, sehr spannend, dieses Thema der Tokens, die man als Fundraising-Instrument verwendet. Das kommt ja noch aus diesem ICO-Hype von 2018. Schlussendlich, gibt es da auch Projekte, wo man vor dem TGI schon mitmachen kann oder gibt es dann so einen klassischen ICO eigentlich, Public Sale, der dann stattfindet zu diesem TGI?
Naja, schau, also als Investor gibt es natürlich, es gibt meistens private Runden, in die du einsteigen kannst. Ich habe im letzten Jahr angefangen, Angel-Tickets zu schreiben und unterstütze jetzt eine Handvoll von unseren Support-Team-Startups als Angel-Investor, also habe Safts.
Aber das machst du vor dem TGI, ja.
Ja, die Safts kommen vor dem TGI, genau. Das ist für ein Future, so wie ein Safe in der normalen Startup-Welt, das ist ein Saft, ein Future-Token-Agreement heißt es, glaube ich.
Das haben wir ja auch schon mal, erklärt in einer Folge, genau. Also Saft, Simple Agreement for Future Tokens, genau. Also man bekommt, die habe ich auch schon gemacht, natürlich einige Male. Also man hat das Versprechen, man ist als früher Investor halt früher noch dabei und muss dann halt ein bisschen mehr Geld reinstecken, als wenn man einfach nur das an der Börse kauft. Okay, aber ich glaube, das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn wir das Thema noch aufblasen. Ich sage dir auf alle Fälle herzlichen Dank, Patricia, dass du heute bei uns warst. Danke, dass du mit uns gesprochen hast. Und ihr, liebe Zuhörer, wisst jetzt, wo ihr hingehen könnt, wenn ihr wirklich ein Krypto-Startup machen wollt. Also sehr coole Sache. Danke dir, dass du da warst.
Vielen lieben Dank, Alex und Lukas.
Von mir auch ein großes Danke, weil mir war es ganz wichtig, mal Solana ein bisschen besser zu verstehen, besser zu erklären, auch für die Zuhörer, weil man Solana eben wirklich nur von diesen Meme-Coins primär wahrnimmt. Und da ist doch sehr, sehr viel dahinter. Und ich habe sehr ein warmes Gefühl so. Also ich habe jetzt schon Lust, ein Startup zu gründen und das bei euch zu präsentieren.
Passt schon. Das freut mich sehr. Vielen lieben Dank, ihr zwei. Unser nächster Hackathon fängt in einigen Wochen an. Das heißt, wenn ihr Interesse habt, mitzumachen, es macht wahnsinnig viel Spaß und ist auch ein wahnsinniger Accelerator für jegliches Startup. Meldet euch gern.
Kann man sich noch anmelden?
Na klar, absolut.
Für diesen Hackathon, wo geht das? Kannst du die Webseite nochmal nennen vielleicht?
Genau, die Webseite ist die Colosseum-Webseite. Also wenn du eingibst Colosseum, Hackathon, Solana oder auch wenn ihr einfach auf unsere Superteam Deutschland-Webseite geht, da steht alles drauf und kann man sich genauso per E-Mail anmelden.
Wir verlinken natürlich
alles verlinken.
Genau, unter dieser Episode. Genau. Da findet ihr alle Links.
Okay, also danke fürs Zuhören. Servus bei den Kryptologen. Bis zum nächsten Mal.
Dankeschön, servus.
Das war ein weiteres Kapitel unserer Reise durch die Welt der Kryptowährungen mit den Kryptologen. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen und danken dir fürs Zuhören. Bleib neugierig und vergiss nicht, uns zu abonnieren, um keine Episode zu verpassen. Teile gerne deine Anregungen und Fragen über unsere Social-Media-Kanäle mit uns. Lukas und Alex freuen sich schon auf die nächste Folge. Bis dann.